Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Es gibt 800.000 Menschen in Deutschland, die stottern, wobei man es wohl den meisten gar nicht anmerkt, weil sie sich abtrainiert haben, was sie selbst und andere ungeduldig macht und stört. Der Journalist David Hugendick, Literaturredakteur bei der Zeit, ist einer von ihnen und er hat jetzt ein Buch über das Stottern geschrieben. Jetzt sag doch endlich, was heißt es, und ich freue mich, dass er gleich damit bei uns zu Gast ist. Wer stottert, guckt oft in ungeduldige Gesichter. Stottern ist eine Art des rasenden Stillstands, eine unvorhergesehene Störung im Betriebsablauf. Das schreibt David Hugendick sehr pointiert in seinem Buch Jetzt sag doch endlich was. Ein ganz persönliches Essay über das Stottern, mit dem doch jeder Zehnte hierzulande zu tun hat. Und ich freue mich, dass David Hugendick jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wir haben ja vorhin schon geplaudert, auch gestern schon mal telefoniert. Und da habe ich eigentlich gar nicht gemerkt, dass Ihr Redefluss irgendwie anders ist als der von anderen Gästen. Und Sie sprechen ja auch viel öffentlich. Sind Sie jetzt gar nicht aufgeregt?
Nee, also aufgeregt überhaupt nicht. Aber es ist auch manchmal, ist es auch richtig flüssig. Und es gibt dann halt auch so Tage, an denen es nicht so gut ist. Also das ist wirklich ein bisschen tagesformabhängig. Es war früher, als ich jünger war, viel, viel schlimmer. Aber dadurch, dass ich natürlich auch eine gewisse Logopädie-Karriere hinter mir habe und auch gewisse Techniken zur Verfügung, ist das im Laufe der Jahre dann wirklich besser geworden. Und
aber Sie haben so ein schönes Zitat von John Hendrickson, das wäre dann, Stottern sei wie Dead Air on the Radio, also wie leere oder tote Luft im Radio, wo eigentlich etwas sein müsste, ist plötzlich nichts. Was würden wir denn da jetzt machen, wenn Sie auf einmal stottern müssten?
Dann müssten das sowohl wir als auch die Leute, die uns gerade zuhören, wir müssten dann einfach alle mal gemeinsam durch, glaube ich.
Ich fand es auch ganz schön, dass Sie an der Stelle so schreiben, dass es ja so eine Art normiertes Sprechen gibt, auch gerade eben bei uns zum Beispiel in den Medien, im Radio, dass wenn einer da sich mal Zeit nimmt, nachzudenken oder auch mal man hört, dass jemand noch überlegt oder eben eine andere Art zu sprechen hat, das ist eben tatsächlich so eine Störung im Betriebsablauf. Das kennen wir gar nicht in unserer Effizienzgesellschaft.
Ja, ich glaube, dass es schon mal, dass es zumindest mal vor einigen Jahrzehnten noch ein bisschen anders war. Also wenn man sich zum Beispiel diese Günter Gauss-Interviews anhört, wo es dann auch völlig in Ordnung ist, dass der Gast sagt, darüber muss ich kurz nachdenken. Und dann gibt es halt eine Schweigepause, ohne dass das irgendwie irritiert oder dass irgendwer raschelig wird oder so. Ich glaube, das haben wir uns schon durch unsere Formatierung im öffentlichen Sprechen, also man hat nur eine gewisse Zeit, um möglichst viel zu sagen, das haben wir uns, glaube ich, ein bisschen abgewöhnt und ich glaube dadurch auch ein Publikum entwöhnt, glaube ich.
Also auch da die totale Selbstoptimierung und Optimierung anderer. Ich fand ganz schön, dass Sie schreiben, das Schlimmste für Sie wäre, wenn andere Ihren Satz zu Ende sprechen. Da würden Sie lieber an der Ampel an irgendeiner Berliner Ausfallstraße lecken, als dass das jemand macht. Was ist denn da dran so nervig?
Naja, also es ist ja zum einen so, dass die wenigsten Menschen telepathisch begabt sind, also dass sie nicht wissen, was ich vielleicht doch sagen wollte oder gerne sagen möchte, dass das eine. Das andere ist, das ist, glaube ich, so eine falsch verstandene Höflichkeit, also weil das man hilft ja auch keinem Humpelnden über die Schwelle, indem man ihn trägt, also das macht man ja auch nicht. Deswegen, ich glaube, das ist einerseits falsch verstandene Höflichkeit, andererseits auch ein Ausdruck von Ungeduld. Also, dass der andere nicht abwarten kann, jetzt auch endlich mal wieder was zu sagen oder so. Deswegen, ich fürchte, in den meisten Fällen ist es sehr nett gemeint, aber es ist dann, also, ich finde es nicht nett.
Es ist ja vielleicht auch so eine Hilflosigkeit, denn man weiß ja oft auch gar nicht, wenn Leute ein bisschen anders funktionieren als man selbst, wie man das schon benennen soll. Da beschreiben Sie auch dazu, da haben Sie ganz viele Einfälle und erzählen auch, dass Ihre Mutter zum Beispiel von Anstoßen gesprochen hat. Und dann, wenn man sich vor Augen führt, dass 16.000 Wörter täglich vom Durchschnittsmenschen gesprochen werden, dann ist da ganz schön viel Anstoßen.
Ja, man hat dann blaue Flecke, ne? Also, aber ich glaube, das war von meiner Mutter damals ein sehr freundliches, sozusagen Walt Disney-gerechtes Wort für das, was ist das, was damit eigentlich gemeint war, ne? Also, wenn man stottert, hat man, ich glaube, deswegen ist das Wort nicht so richtig falsch gewesen, weil man natürlich sehr viel anstößt an Buchstaben und an Wörtern.
Und Sie schreiben ja auch, dass Sie das schon mit 2 Jahren gemerkt haben, dass Sprechen erstmal nicht so viel Spaß macht, weil da immer irgendwie der eine Buchstabe vor dem Wort sitzt. Das fand ich eine ganz schöne Beschreibung und man dann irgendwie nicht weiterkommt. Aber das ist ja schon faszinierend, dass Sie jetzt so ein versierter Stilist geworden sind und eben so ein Mann des Wortes. Der Weg dahin, der war aber ganz schön steinig, habe ich jetzt in Ihrem Buch erfahren.
Ja, das ist ja die Frage, ob es gesprochenes Wort oder geschriebenes Wort ist. Also ich bin immer so ein bisschen zögerlich, beides miteinander in Beziehung zu setzen. Dass, weil ich Probleme mit dem Sprechen hatte und auch immer noch manchmal habe, ich deswegen geschrieben habe oder so. Das, aber es kann sein, dass es so eine Art von innerem Stau an Wörtern gab, die dann irgendwie sich vielleicht im Schriftlichen dann eher ausgedrückt haben.
Mhm. Ja. Sie haben ja auch viele verschiedene Therapien versucht, die mal mehr, mal weniger geholfen haben. Und dann gab es aber das Thesaurus-Synonym-Wörterbuch, so ein bisschen auch als Rettung, das auch geholfen hat, Wörter zu umgehen, die man schlecht aussprechen kann. Ich dachte, vielleicht erklärt das ja eher so, dass Sie stilistisch so viel drauf haben.
Naja, es war erstmal als Kind oder auch noch als Jugendlicher erstmal eine wahnsinnige Erleichterung, dass ich so ein Buch entdeckt habe in dem Schrank von meiner Mutter, in dem ich eben Ausweichrouten für Wörter hatte, die ich nicht aussprechen konnte. Das hatte dann natürlich auch ein bisschen die Folge, dass ich mit 10 oder 11 ein bisschen ab und zu ein bisschen schwülstig oder gepudert gesprochen habe. Also ich habe dann manchmal nicht so gesprochen, wie vielleicht 9- oder 10-Jähriger spricht, also gewisse Wörter benutzt, die vielleicht halt nicht üblich waren.
Und dann gab es ja diesen einen Moment, der ist mir richtig nahe gegangen, wie Sie bei einer Therapeutin sind und die Sie auch auf Video aufnimmt. Und dann sehen Sie zum ersten Mal, dass das Stottern sich ja auch physiognomisch auswirkt. Das war Ihnen offenbar gar nicht bewusst vorher.
Nee, das sind diese sogenannten Sekundärsymptome. So wurde das zumindest genannt. Und ja, ich habe das, bis ich vielleicht 22 war, habe ich das nie gesehen, wie das aussieht, und war im ersten Moment, und das ist dann bei mir auch wohl wirklich sehr, sehr stark gewesen, also dass das Gesicht sich verzieht, dass ich meine Augen verdrehe und so weiter. Und ich war richtig schockiert. Also ich dachte, wer ist denn dieser Mensch da auf diesem Bildschirm? Ich hatte mich vorher noch nie auf Video aufgenommen gesehen.
Und wenn es dann so Stotterer im Film gibt, die Sie ja auch zitieren, machen die das gut? Also treffen die das Bild?
Also mal, ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht. Also ich glaube, zumindest ist das Stottern in der Filmgeschichte, das ist heute ein bisschen anders, aber in der Geschichte des Films, würde ich sagen, war das Stottern ganz lange Zeit eher so eine negative Charaktereigenschaft, also die dann immer auf den schwierigen Charakter dieser Person dann auch nochmal verweisen sollte. Also das waren dann meistens, wenn jemand so richtig trottelig ist, dann hat er auch noch gestottert. Oder wenn jemand so ein Höfling war, so von jemandem, dann musste der auch nochmal stottern, um die ganze Unterwürfig und Schmierigkeit nochmal darzustellen. So der erste richtige, also ich meine, es gibt ja auch wirklich nur einen großen Film über einen Stotterer, das ist dann dieser schon sehr, sehr berühmte King's Speech. Und da kann ich sagen, Colin Firth, der das gespielt hat, hat sehr gut gestottert.
Das haben Sie auch toll beschrieben. Wie ist das eigentlich mit der Literatur? Also es gibt auch ein paar berühmte Stotterer, die Sie in Ihrem Buch zitieren. Kleist, David Mitchell, Demosthenes vor allem. Aber wie ist es mit literarischen Figuren? Sind Sie da bei Ihrer Recherche auch auf Helden in der Literatur gestoßen, die stottern?
Also jetzt sozusagen Helden im klassischen Sinne gibt es meines Wissens nicht. Also es gibt natürlich stotternde Romanfiguren. Also es ist bei David Mitchell im 13. Monat. Das handelt von einem jungen Mann, der stottert. Es gibt auch von David Shields. Das gibt es gar nicht auf Deutsch. Das heißt Dead Language. Das geht auch um einen stotternden jungen Mann. Es gibt Gunther Geltinger hat mal ein Buch über einen Jungen geschrieben, das heißt Moor, wo letztlich dieses Moor hat die Landschaft, hat das Sprechen für diesen Jungen übernimmt. Also das ist alles in so einem Du geschrieben. Also der wird immer vom Moor adressiert, sodass sozusagen halt der Figur über diesen grammatischen Umweg die Sprache zurückgegeben wird. Und bei Balzac gibt es natürlich auch stotternde Kaufmänner, was dann aber auch wieder eher in die negative Charakterisierung geht. Aber jetzt, dass es eine große Geschichte des literarischen Stotterns gibt, das ist mir also das kann man nicht sagen. Also es gab mal den Wunsch halt von Deleuze, also im Poststrukturalismus, dass die Literatur doch viel mehr stottern solle. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen antwortlos verhallt, könnte man sagen.
Also da wäre noch was zu holen. Da warten wir noch auf den großen Stotterer-Roman. Wie ist es eigentlich? Merken Sie, dass sich im Umgang mit Stottern was verändert hat, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Ihrer Kindheit?
Ja, also das, aber da weiß ich gar nicht, ob das ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel ist oder nur, dass ich älter geworden bin.
Ja, das ist ja oft so bei vielen Phänomenen. Aber wie ist das? Ihr Buch ist ja sehr humorvoll, finde ich. Sie haben auch schon ein schönes Motto von Saul Bellow vorne weggestellt, dass man sich entscheiden muss, ob man eben zwischen Klage und Komödie, und Sie haben offenbar die Komödie gewählt und sind sehr, sehr lustig auch an vielen Stellen. Also ich musste zumindest lachen. Wie kommt denn das so an, wenn Sie das Buch irgendwo vorstellen, vielleicht auch bei anderen Stotterern?
Also ich habe es jetzt, ich hatte jetzt erst die Buchpremiere und also es kam sehr gut an. Und auch, es war ganz schön, dass nach der Lesung kamen dann auch eben relativ viele Menschen, die auch stottern, und die haben sich eigentlich nur bedankt und fanden es ganz toll, dass jemand eben nicht sich die ganze Zeit beschwert.
Ja, das fand ich auch. Also vielen Dank, dass Sie auch hier waren, David Hugendick. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Danke für die Einladung.
Und das Buch von David Hugendick, jetzt sagt doch endlich was über das Stottern. Das ist beim Ullstein Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 21 Euro. Der goldene Handschuh, so heißt eine Kiezka-Schemme auf St. Pauli, die in Heinz Strunks gleichnamigem Erfolgsroman eine wichtige Rolle spielt, denn darin verkehrt der Serienmörder Fritz Honka, der in den 60er und 70er Jahren in Hamburg Frauen umgebracht hat. Jetzt hat sich der Hamburger Comiczeichner und Illustrator Uli Ahn diese grausame Geschichte vorgenommen, und Klaas Christoffersen hat ihn getroffen und sich mit ihm über den langen Schatten der Hamburger Nachkriegszeit unterhalten.
Ein trüber Hamburger Himmel lässt abwechselnd Schnee und Regen auf die Straßen fallen. Gegenüber der ehemaligen Holstenbrauerei hat sich Comiczeichner Uli Arndt untergestellt. Das Gelände liegt brach, ein Spekulationsobjekt. Nur ein dunkles Backsteingebäude ragt noch in die Höhe.
Es passt sehr gut zur Stimmung des Comics. Und es hat wirklich was von später Nachkriegszeit, noch die Bombenschäden sozusagen. Einige Häuser sind weg, es stehen nur noch einige Gerippe.
So ähnlich sah es an vielen Ecken in dieser Gegend aus, als der Frauenmörder Fritz Honka in den 1960er und 70er Jahren hier unterwegs war. Der Protagonist in Uli Arndts gerade erschienener Comic-Adaption des Romans Der goldene Handschuh. Auch der Illustrator kennt das Viertel schon lange. Und das, was dafür prägend war.
Dieser extreme Maischegeruch, der hier über der ganzen Straße lag.
Ein vertrauter Sinneseindruck. Sein Vater war auch in dem Geschäft tätig. Mit eigenwilliger Berufsbezeichnung.
Bierverleger.
Das hieß tatsächlich so.
Er hat oft für Verwirrung gesorgt. Verlegerfamilie. Das ist ein Getränkevertrieb, ein selbstständiger Getränkevertrieb.
Erzählt Arndt in seiner Arbeitsstätte, einem geräumigen Ladenlokal, 5 rutschige Gehminuten im Schneematsch entfernt von der abgerissenen Brauerei. Den goldenen Handschuh, die titelgebende, bis heute existierende Kneipe auf dem Hamburger Kiez, hat der Vater nicht beliefert, aber doch viele rustikale Eckkneipen.
Ich kenne insofern seit frühester Kindheit diese Bilder.
Die Graphic Novel ist zu Uli Arndts Herzensprojekt geworden. Er zeichnet bereits an einem Folgeband. Auf eine Kunstform oder einen Stil festgelegt hat sich der 64-Jährige in seiner Karriere allerdings nie.
Die großen Seiten, die habe ich unten im Archiv. Achso, hier. Das ist ganz lustig.
Nach dem Kommunikationsdesignstudium hat Arndt viel Werbung gemacht. Etwa mit der Handfigur Rolf, die Menschen Anfang der 1990er auf die 5-stelligen Postleitzahlen einstimmen sollte. Er hat aber auch zusammen mit einem Kollegen Comicstrips für Otto Walkes Ottifanten entwickelt.
Ich wollte unbedingt, das war mein Ziel, von meinem Talent oder von meiner Arbeit leben können.
Und das, sagt er, sei ihm gelungen.
Man muss als Cartoonist, Illustrator natürlich immer schauen, das habe ich immer gemacht, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo kann ich einen Job bekommen.
Dazu gehörte dann auch, dass er in den 2000ern im Playboy knallbunte Cartoons veröffentlichte, in denen die Frauen zwar wenig anhatten, dafür aber immerhin die sexistische Herrenwelt aufs Korn nahmen. Und jetzt also der goldene Handschuh. Als Arndt Heinz Strunks Roman zum ersten Mal aufschlägt, drängen sich ihm sofort Bilder aus dem damaligen Hamburg auf. Auch Gerüche, Musik.
Ein Schiff wird kommen.
Er schreibt Strunk an und stellt ihm erste Entwürfe vor. Nach und nach entsteht daraufhin die Graphic Novel. Darin setzt Arndt auch eigene Akzente.
Ich habe mir einzelne Punkte aus dem Roman herausgegriffen und die weiter ausgearbeitet, teilweise ein bisschen zurückgegangen in der Geschichte. Hängt auch damit zusammen, weil es mir wichtig war, diese Stimmung der Zeit rüberzubringen.
Um Fritz Honkers Femizide geht es nur am Rande. Dafür umso mehr um menschliche Abgründe, um die Vorgeschichte nicht nur der Hauptfigur, sondern genauso anderer Kneipengestalten. Zumindest beim ersten Lesen fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Was sofort besticht, ist die Bildsprache.
Dieses, wie soll ich sagen, ja, vielleicht expressiv auch dreckige, schmutzige, kommt der Sache natürlich entgegen. Absolut. Viel, viel Schwarz, viel Schatten. Die Eindrücke sind auch nicht unbedingt immer so klar. Also ich habe mir auch gedacht, der Honker war immer betrunken offenbar. Er wird auch nicht alles klar wahrgenommen haben.
Der Stil hat nur wenig etwa mit der Ottifanten-Reihe gemein. Und doch zeigt sich daran, wie Uli Arndt den goldenen Handschuh angelegt hat, dass sich ein Motto durch das gesamte Werk des Illustrators zieht.
So viel Vielfalt wie möglich zeigen und das trifft schon auch wirklich sogar auf die Ottifanten zu letztendlich. Die sind auch durchaus vielfältig und menschlich. Comicfiguren sind auch nur Menschen.
Sagt der Hamburger Zeichner Uli Arndt, den Klaas Christoffersen in Hamburg getroffen hat und seine Graphic Novel Der goldene Handschuh, Sommer der Liebe, ist beim Carlsen Verlag erschienen und kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein volles Leben, so heißt der zweite Roman des niederländischen Lyrikers und Musikers Joost Omen. Und es geht darin ums Geglückte, also das volle Leben und um das freiwillige Sterben. Denn eine der Hauptfiguren ist ein Arzt in Friesland, der Sterbehilfe leistet. Und Katharina Borchardt hat das Buch für uns gelesen. In den Niederlanden, da wo dieses Buch spielt, da ist Sterbehilfe ja ganz anders als bei uns geregelt. Muss man das wissen, um das Buch lesen zu können?
Man muss es nicht wissen, aber es ist tatsächlich eine ganz gute Hintergrundinformation, denn es gibt tatsächlich diesen kleinen, aber wichtigen Unterschied. In den Niederlanden darf ein Arzt einem unheilbar kranken Patienten ein tödliches Medikament spritzen, also aktiv spritzen, natürlich nach einer geregelten Prüfung dieses Falls. Und in Deutschland darf ein Arzt im selben Fall ein Medikament aber nur anbieten und das muss der Patient dann selber einnehmen, womit die Eigenverantwortlichkeit nochmal gestärkt wird. Also wenn man Joost Omens Roman nun liest, dann läuft das nicht so ab, wie man das in Deutschland kennt. Das ist gut im Hinterkopf zu haben.
Und um wen geht's da jetzt? Also wer will da überhaupt sterben und warum?
Also wer will sterben, das ist der 71-jährige Gerrit. Der ist nicht unheilbar krank, das ist wichtig. Aber er findet, dass sein Leben abgerundet ist. Er hat viel Schönes erlebt in seinem Leben und jetzt findet er einfach, dass es genug ist. Und deswegen schreibt er einen Arzt für Sterbehilfe an. Das ist Theo, das ist die zweite Hauptfigur des Romans. Und er erzählt ihm in einem langen Brief, wie schön sein Leben war. Es gibt also eigene Kapitel, in denen Gerrit sein Leben erzählt, von seiner Liebe zu einer Frau. Und es gibt andere Kapitel, in denen wir den Arzt Theo bei seiner Arbeit erleben.
Also das sind zwei männliche Hauptfiguren, offenbar sehr unterschiedlich. Nähern die sich denn irgendwie im Lauf der Geschichte auch an?
Also so richtig erst ganz am Ende. Also da nähern sie sich an, indem sie sich treffen. Also Theo und Gerrit haben einen Termin vereinbart. Zuvor aber stehen diese beiden Erzählstränge eigentlich ziemlich unverbunden nebeneinander. Also ich finde das irritiert vor allem deshalb, weil Theo Gerrits Geschichte, also diesen langen Brief, ja parallel zu seiner Arbeit auch liest. Aber er denkt in seinen Kapiteln gar nicht darüber nach. Also vielleicht öffnet sich seine Wahrnehmungsfähigkeit so ein bisschen, also inspiriert durch Gerrit, aber das wäre dann auch schon das höchste der Gefühle. Also es wirkt tatsächlich alles etwas eigenartig und unverbunden, dass man im Theo-Strang so nichts von seiner Leseerfahrung dieses Gerrit-Textes, dieses Gerrit-Briefes findet.
Jetzt ist das ja ein wirklich ethisch sehr, sehr komplexes Thema, mit dem sich viele Experten auseinandersetzen. Es gibt viele politische, aber auch moralische Diskussionen dazu. Der Autor ist ja noch recht jung. Also was merkt man, was ihn daran interessiert, an so einem schwierigen Thema?
Ja, er war tatsächlich erst Anfang 30, als er dieses Buch schrieb. Und was ihn an dem Thema interessiert, also erstmal gibt es sicherlich eine gewisse autobiografische Prägung, also von zu Hause aus. Denn sein Vater, der arbeitet auch als Arzt für Sterbehilfe in der Provinz Friesland, also oben im Norden. Und da ist Jost Omen auch aufgewachsen. Und ihn interessieren nicht so sehr die Menschen, die unheilbar krank sind, obwohl er auch ein paar dieser Fälle erzählt. Also Theo geht da ja hin mit seiner Arzttasche, mit den Spritzen. Ihn interessiert hier eigentlich vor allem der Fall Gerrit. Und das heißt, ein Mann, der nicht krank ist, der aber ein erfülltes Leben hatte und der das nun selbst gestaltet beenden will. Also ihn interessiert, warum dieser Mann so zufrieden ist oder war. Und ich muss sagen, dass Gerrit aber außer einer lebenslangen Liebe zu einer anderweitig gebundenen Frau, einem kurzen Ausflug so ins Theaterfach und einem Talent tatsächlich zu viel Alltagspoesie gar nicht so viel erlebt hat. Gerrit redet ganz viel von der ganzen Schönheit, die er im Leben gesehen hat. Aber das ist eher so eine Ansammlung von Szenen, in denen auch Schönes passiert. Aber in puncto Schönheitsreflexion bietet der Roman dann eigentlich auch nicht mehr. Und das ist dann etwas flach und etwas redundant auch.
Also ist er dem Thema gar nicht so richtig gewachsen, was er sich da vorgenommen hat.
Ja, Jost Omen war halt mit Anfang 30 eben noch sehr jung und konnte sich vielleicht noch nicht vorstellen, dass dass Liebe und Poesie allein vielleicht ein langes Leben noch nicht füllen, dass es für ein erfülltes langes Leben mehr braucht als eine Jugendliebe, die einen dann lebenslang beschäftigt. Also vielleicht kann er deshalb diese Frau, Satje heißt die, auch innerhalb von nur zwei Zeilen dann irgendwann an Krebs sterben lassen. Das ging echt fix. Und er kann Gerrit für sein gesamtes späteres Berufsleben so auf so einer Gemeindeverwaltung in Friesland parken. Das ist so eine Art selbstgewähltes Abstellgleis. Und das dann in drei Zeilen. Also ich hatte den Eindruck, da schreibt jemand über Dinge, von denen er selbst noch nicht so viel versteht. Also kurzum, ich habe den Roman angefangen mit allergrößtem Interesse. Dann auf der Mitte gab es schon die ersten Fragezeichen und über das flache Ende war ich dann sogar richtig genervt.
Also keine wirkliche Empfehlung, obwohl ja auch spannend wäre, dass der ja in einer Region spielt, nämlich im Norden der Niederlande, die jetzt eigentlich da in der niederländischen Literatur gar nicht so oft vorkommt.
Ja, tatsächlich. Also sehr viele Romane spielen in der Großstadt, also zumeist in Amsterdam. Da sind auch die meisten Verlage, da wohnen die ganzen Autorinnen und Autoren und darüber schreiben sie dann eben auch. Rotterdam kommt weniger vor, Den Haag fast gar nicht. Aber in letzter Zeit, da kommt es mir so vor, als würde die Provinz wieder entdeckt in der niederländischen Literatur. Also wenn Anjette Daniel zum Beispiel vom Groninger Land erzählt oder Tommy Wieringer von der Achterhoek, also im Grenzgebiet zu Deutschland oder auch Maite Steen mit seinen sehr erfolgreichen Krimis aus der Wattenmeerregion. Also das nimmt Amsterdam mal so ein bisschen aus dem Fokus. Das finde ich super. Und das ist auch etwas, was mir bei aller Kritik an Jost Omens Roman sehr gefällt. Also der ist deutlich aufgespannt, so zwischen Sneek, Leeuwarden und Groningen. Und er macht auch mal einen Ausflug auf die Insel Tesch-Relling.
Katharina Borchardt war das über den Roman Ein volles Leben von Jost Omen. Aus dem Niederländischen übersetzt hat das Buch Lisa Mensing. Und erschienen ist es im Arche Verlag. Der Zettelkasten, das ist ja so ein Sinnbild des gesammelten Wissens. Millionen Karteikarten, die stehen so gut wie in allen Bibliotheken, auch in der Berliner Staatsbibliothek, die ja gerade saniert wird. Und im Rahmen dieser Sanierung sollen die klassischen Papierkataloge, also die Zettelkästen, verschwinden. Unser Bibliotheksexperte Nikolaus Bernau ist jetzt zu mir gekommen. Das ist gar keine richtig gute Idee, oder? Sind denn diese Millionen Karteikarten wirklich überflüssig?
Na, man muss erst mal ganz scharf unterscheiden zwischen einem Zettelkasten à la Herr Luhmann. Das ist sozusagen die Sammlung des privaten Wissens, das man in irgendeiner Form organisiert, und einem Zettelkatalog. Das ist das, was zum Beispiel auch in der Staatsbibliothek zur Debatte steht, was aber in praktisch allen großen Bibliotheken bis vor relativ kurzer Zeit heftig in der Debatte stand, weil es ein Organisationsinstrument des vor allem 19. Jahrhunderts ist, als alle unsere Bibliotheken gewachsen sind zu riesigen Beständen mit teilweise vielen, vielen Millionen Objekten. Und diese Zettelkataloge, die sind ein geniales Organisationsinstrument gewesen, so wie der Zettelkasten von Herrn Liemann auch, der sich übrigens am Zettelkatalog organisiert oder orientiert hat. Aber diese Zettelkataloge sind selbstverständlich durch die Digitalisierung der Titeldateien auf den ersten Blick, ja, denken viele oder dachten viele, um es genau zu sagen, überflüssig geworden. Also digitalisiert wurden immer der Name des Autors, der Autorin oder der Gruppe und dann die Titeldateien natürlich selbstverständlich, die Katalognummern oder die Inventarnummern, manchmal auch Angaben zum Erwerbungsdatum, die sind meistens ganz versteckt in einer Nummernfolge drin zu finden. Die können nur Bibliothekarinnen und Bibliothekare überhaupt entziffern. Ja, und diese Karteikarten sind lange als überflüssig betrachtet worden, muss man tatsächlich sagen.
Aber sie sind es offenbar nicht. Warum überhaupt nicht?
Es hat sich riesig geändert und zwar letztlich durch KI. Es gibt jetzt die neue Überlegung, und da sind die Bibliothekswissenschaftler ganz, ganz heftig dran, dass man diese ganzen riesigen Mengen von Karteikarten vorne und hinten, das ist das Entscheidende, digitalisiert, bilddigitalisiert. Und mit KI kann man diese Bilder auslesen. Und man kann unglaubliche Mengen von Informationen finden, weil nämlich bei der Digitalisierung der Titeldateien natürlich nicht aufgenommen wurde, was alles noch auf diesen Karteikarten steht.
Was denn zum Beispiel?
Alles Mögliche. Von Zensurnachweisen, also gerade in der Berliner Staatsbibliothek zum Beispiel, Zensurnachweise aus der Kaiserzeit, aus der Weimarer Republik, aus der Nazizeit, aus der DDR-Zeit, die teilweise sehr detailliert sind. Wer darf wann und wie an welches Buch dran? Oder Nachweisesysteme, welche Bücher haben wir wie oft gekauft? Das war zum Beispiel für eine eigene Forschung von mir ziemlich relevant. Ich habe eine Forschung gemacht über Museumsarchitektur in der DDR und wollte wissen, was darf der Staat oder was wollte der Staat, dass die Architektinnen und Architekten in der DDR wissen von westlichen Museumsgestaltungen? Und ja, da gab es halt ein paar Bücher und diese Bücher wurden alle von der Staatsbibliothek gekauft und dann weiter verteilt an die Universitäten und Hochschulen in der DDR. Diese Verteildaten, die stehen auf den Karteikarten. Natürlich nicht unter den Titeldateien, sondern die sind handschriftlich eingetragen, größtenteils sogar. Das war bis jetzt nur zu finden, indem man eben die Fachkolleginnen innerhalb der Bibliothek gefragt hat, die dann gesucht haben. Und man musste schon genau wissen, was will man finden. Während jetzt mit einer ordentlichen KI, die darauf geeicht ist und auch trainiert wird, kann man da ganz neue Daten rauskriegen. Und ja, das ist genau der neue, der große Turn, bei dem plötzlich diese ganzen Zettelkataloge wieder als historische Quelle hochinteressant werden.
Das heißt, das ist noch gar nicht irgendwie wirklich sicher, dass die alle abgeschafft werden.
Nein, also es sind viele Zettelkataloge zerstört worden, muss man ganz klar sagen. Also die ganzen Stadtbibliotheken, auch einige Universitätsbibliotheken, sogar Landesbibliotheken, wie zum Beispiel die in Dresden, die haben ihre Zettelkataloge, ja, sagen wir freundlich, aufgegeben. Faktisch heißt es, sie kamen in die Papiermühle. Das hatte damals aber, also so vor 10, 15 Jahren, wie gesagt, durchaus war das rational nachvollziehbar. Und in einem Katalog einer Stadtbibliothek stehen wenige Vermerke drin. Das ist ganz anders bei den großen Nationalbibliotheken, wie zum Beispiel in Berlin oder, also Berlin ist ja keine Nationalbibliothek, ist eine Staatsbibliothek, aber auch der Nationalbibliothek in Leipzig und in Frankfurt oder München oder Wien, Paris, London etc. Da sind diese ganzen Einträge drin und alle diese Bibliotheken haben sich eigentlich entschlossen, in Berlin wird das noch debattiert, die alten Kataloge aufzuheben.
Aber bei den richtigen Zettelkästen, da wird gar nicht drüber geredet, dass man sowas entsorgt, denn das sind ja kulturhistorische Monumente geradezu, oder?
Ja, also der Zettelkasten, sagen wir mal von Niklas Luhmann, das ist ja ein Dokument der Forschungsgeschichte von ihm persönlich. Und deswegen ist der, das ist unantastbar, das ist wie ein Tagebuch von Goethe, wenn man so will, ja, würde man auch nicht wegwerfen. Aber ein Zettelkatalog, also diese unermesslichen Mengen von Karteikarten, die sind eben auch ein Dokument der Forschungsgeschichte. Unter anderem deswegen, weil sie ja zeigen, wann wurden welche Bücher in welcher Dichte gekauft. Welches Thema ist wie breit? Das kann man ganz physisch erleben in einem Katalog. Das kann man in keinem Online-Katalog erleben. Welches Thema ist wie breit in einer Bibliothek gesammelt worden über die Jahrhunderte? Diese Karteikarten sind ja immer, das ist der Witz dabei, pro Buch, pro Medium eine Karteikarte und dann werden die hintereinander gestellt in den unterschiedlichen Formen von Katalogen. Und das ist der Witz, da kann man eben unglaublich viel heute rauskriegen, was man, ja, muss man auch sagen, was man vor 10 Jahren nicht hätte ahnen können, dass wir das rauskriegen können.
Nikolaus Bernau, vielen Dank für dieses Plädoyer zur Erhaltung des Zettelkatalogs, wie ich jetzt gelernt habe. Dankeschön. Bücher und Filme über gemütliche, inhabergeführte Buchhandlungen, die kommen ja sehr gut an beim Publikum. Man denke etwa an Julia Roberts und Hugh Grant in Notting Hill bis hin zum aktuellen Bestseller Mathilde und Marie, in dem auch eine Buchhandlung das Leben der Hauptfigur verändert. Im Alltag werden aber solche Buchläden immer seltener und deshalb freue ich mich, dass Gerrit Schof heute bei mir ist, einer der Inhaber der sehr schönen, traditionsreichen Berliner Buchhandlung der Zauberberg. Hallo Herr Schof,
guten Morgen. Tag.
Wie ist das bei Ihnen? Wir berichten ja hier in der Lesart ständig über die Krise des Buchmarkts. Kleine, schöne Verlage machen zu. Ist die Krise auch bei Ihnen angekommen?
Ja, also seit einem Jahr sind wir wirklich ganz tief in der Krise und kommen leider auch nicht mehr raus, habe ich das Gefühl. Und wir machen uns große Sorgen, ja.
Das heißt, es wird einfach weniger an Büchern gekauft?
Ja, würde ich schon sagen. Weniger Bücher. Also wir führen ganz viele Gespräche mit unseren Kunden und tatsächlich ist immer wieder das Thema, ist weniger Geld da für Bücher und die Preisentwicklung der Bücher in der letzten Zeit schreckt dann auch oftmals ab. Also insgesamt würde ich sagen, der Kundenkontakt ist vielleicht gleich geblieben, aber tatsächlich die Kunden kaufen weniger Bücher.
Also müssen wir hier nochmal ganz dringend dran erinnern, dass man in die Buchhandlung geht, wenn man ein Buch haben will. Zum Beispiel eins von denen, was Sie jetzt hier ausgesucht haben. Denn was so geht eigentlich auf dem Buchmarkt, hört man, ist ja so New Adult, Romancy, das findet man, ich kenne ja Ihre Buchhandlung bei Ihnen ja eher nicht, sondern Sie haben schöne, ambitionierte Bücher ausgesucht. Womit fangen wir denn an? Vielleicht mit Penelope Lively?
Genau, habe ich mir gedacht.
Nachtglimmen, was ist das für ein Buch?
Ja, ist also ganz vielschichtig. Also die Geschichte einer Frau im letzten Jahrhundert, also ist tatsächlich auch ein Porträt des 20. Jahrhunderts. Die ist Schriftstellerin, Kriegsreporterin und Historikerin gewesen und ein ganz zentraler Punkt ihres Lebens war Ägypten. Deswegen spielt Ägypten die 4.000, 5.000-jährige Zivilisationsgeschichte, der Zweite Weltkrieg als Kriegsreporterin, die große Liebe, die sie da kennengelernt hat in Ägypten. Also das ist das zentrale Thema und darum gruppieren sich dann noch viele andere interessante Personen. Ihr Bruder, mit dem sie ihr Leben lang so einen Wettbewerb, aber auch eine sehr liebevolle Beziehung hat. Also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist sehr, sehr schön geschrieben. Sehr interessante Geschichten werden erzählt. Und das Interessante ist wirklich, Booker-Preisträger 1987, 2018 nochmal unter den 5 besten Booker-Preisträgerinnen gewählt, aber im Feuilleton damals ganz schlecht besprochen und jetzt gar nicht. Null. Ich habe gestern noch mal gegoogelt, es ist nicht zu finden. Und ich habe es tatsächlich auch nur entdeckt, weil ein Kunde mir empfohlen hat, lesen Sie doch mal. Sonst wäre das auch bei mir vorbeigegangen. Ich muss sagen, ja, lesen Sie mal. Es ist ein tolles Buch.
Das ist ja übrigens auch schön an schönen Buchhandlungen, dass man auch mal die Kunden den Buchhändlern was empfehlen. Haben wir beide ja auch schon gemacht. Also ja. Nachtglimm unbedingt lesen von Penelope Lively, übersetzt von Ulrike Miller. Mit einem Vorwort sogar von der wunderbaren Elif Shafak erschienen ist das Buch beim Dörlemann Verlag. Dann haben Sie ein Buch ausgesucht, Aiki Mira ist die Autorin, die war auch bei uns hier in der Lesart zu Gast. Das ist ein Science-Fiction-Thriller. Sowas lesen Sie also auch?
Ja, sehr gerne sogar. Und ganz selten, dass halt deutschsprachige Autoren mich auch begeistern. Aber das hat Frau Mira wirklich geschafft. Also ein Porträt, auf dem Cover steht der nahen Zukunft, aber ich hoffe mal in der etwas ferneren Zukunft. Ja, Frankfurt am Main ist eigentlich die zentrale Person. In der Zukunft gibt es so einzelne Städte wie Frankfurt am Main, die sich so außerhalb nationaler Staatlichkeit so als Mega-Weltstädte entwickelt haben, wo ja ein künstliches Intelligenznetzwerk die Stadt abbildet und die Stadt quasi auch eine eigene Persönlichkeit hat, sich verbindet mit den Menschen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben und sehr abgründig. Und das dann halt in Kombination gleich auf der ersten Seite stirbt jemand in einem Imbiss und dann passieren ganz viele Unglücke. Also tatsächlich, also sehr, sehr spannender Thriller, auch sehr spannend geschrieben. Und also ich glaube, ja, auch sehr nah an dem, was möglich ist in der Zukunft. Also wenn man so ein bisschen was über mögliche Zukunftsentwicklung erfahren will, kann man diesen Roman wirklich wirklich lesen oder sollte ihn lesen, ja.
Also Aiki Mira, Denial of Service heißt das Buch, beim Fischer Verlag erschienen, und ein Gespräch gibt es auch bei uns hier in der Deutschlandfunk Audiothek zu diesem Buch. Und dann haben Sie, Herr Schof, noch ein politisches Sachbuch ausgesucht, Am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie, von dem Historiker Jörg Babarowski. Warum sollen wir das lesen?
Also ich glaube, zu diesem großen Thema, warum ist die Demokratie im Westen allgemein, in Deutschland, so unter Druck, so in Gefahr, würde ich sagen, für den Bürger gibt es zurzeit nichts Besseres. Also es kommt, glaube ich, erst morgen oder übermorgen in die Läden, aber man soll es wirklich lesen. Ich weiß, es gibt ganz viel zu dem Thema so bei Suhrkamp-Wissenschaft, ja, wo man auf 300-500 Seiten ja wirklich auch toll sich informieren kann. Aber hier hat man tatsächlich auf sehr knappem Raum so einen Überblick über die Demokratiegeschichte der letzten 2000 Jahre wirklich knapp zusammengefasst, leicht verständlich, super geschrieben. Also dafür ist Babarowski ja auch bekannt, dass er einfach tolle Bücher schreibt, die einfach toll zu lesen sind. Und also der Erkenntnisgewinn der ersten 100 Seiten ist halt riesengroß, wenn man sich nicht in Suhrkamp-Wissenschaftsbüchern so durchgelesen hat. Und dann in der zweiten Hälfte dann die Analyse, warum haben wir die Probleme und was kann man tun? Also würde ich auch sagen, hat man vielleicht, wenn man Zeitungsleser ist, bestimmt irgendwo überall alles schon mal gehört und gelesen. Aber hier, das finde ich halt so toll an Büchern, die hat man das tatsächlich mal in so einer ganz tollen Form mit roten Faden und am Ende, also ich habe das tatsächlich jetzt in der Nacht durchgelesen, weil wir haben die PDF jetzt gekriegt, weil wir mit ihm eine Veranstaltung machen am 24.02. Und also ich war quasi atemlos beim Lesen, weil es wirklich so erhellend war und trotzdem Hoffnung macht, dass es nicht, also manchmal verliere ich tatsächlich die Hoffnung, ja, und das war jetzt wieder ein Buch, wo man denkt, nein, man kann da in die Speichen reinfassen. Und ich sage auch, Politiker, wo man ja weiß, sie lesen wenig Bücher, haben wenig Zeit, aber lest dieses Buch und dann überdenkt doch nochmal euer Handeln und Tun. Also das ist wirklich ein hoffnungsmachendes Buch und jeder Bürger soll es lesen.
Sehr gutes Plädoyer, Jörg Babarowski, Am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie, aus dem Beck Verlag, am 24.02. in der sehr, sehr schönen Friedenau in Berlin liegenden Buchhandlung Der Zauberberg. Gerrit Schof war hier bei uns. Vielen Dank, Herr Schof, für diese Empfehlungen.
Ich habe zu danken.